¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidos zum 79. Onda Infos. Nach drei Kurzmeldungen hört ihr einen Beitrag zu dominikanischem Rassismus gegen Haitianer und einen weiteren Beitrag zur Präsidentschaftswahl in El Salvador.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
In Guatemala werden in den Maquilas die Frauenrechte verletzt. Darauf wies die internationale unabhängige Hilfsorganisation Oxfam in einer kürzlich veröffentlichten Studie hin. Es werden vor allem die niedrigen Löhne, die Unbeständigkeit der Arbeit und die schlechten Arbeitsbedingungen kritisiert. Am 7. März demonstrierten Hunderte von Fabrikarbeiterinnen anlässlich des Internationalen Frauentages in den Straßen der Hauptstadt Guatemala gegen die miserablen Arbeitsbedingungen. Aus Angst davor, entlassen werden zu können, waren viele von ihnen maskiert. In Flugblättern und Reden verurteilten die Arbeiterinnen die anstrengende Arbeit und das Fehlen von sozialen Absicherungen. Sie seien oft gezwungen, gebückt bis zu 14 Stunden zu arbeiten. Dadurch kommt es bei vielen Frauen zu körperlichen Schädigungen. Sie kämpfen für gesundere und gerechtere Arbeitsbedingungen. Diese brutalen Ausbeutungsbedingungen existieren in nicht wenigen Fabriken international bekannter Mode- und Bekleidungsfirmen.
Am 18. März begann in Argentinien der erste Prozess wegen Entführung, illegaler Aneignung und Änderung der Identität von Kindern Verschwundener während der argentinischen Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983. Es geht um den Fall von Carmen, der Tochter von Eduardo Gallo Castro und Aida Celia Sanz. Beide wurden 1977 von einem Polizeikommando entführt, gefoltert und verschwunden. Die Polizeieinheit leitete der Angeklagte Eche Colas. Das Mädchen Carmen wurde in Haft geboren und vermutlich durch den angeklagten Polizeiarzt Jorge Berges einem Ehepaar übergeben. Die Präsidentin der Großmütter der Plaza de Mayo, Estela Carlotto, betonte die Bedeutung dieses Prozesses als erste öffentliche Verhandlung zum Raub unserer Enkel. Darüber hinaus ist es der erste Prozess, in dem Verbrechen aus der Zeit der Militärdiktatur verhandelt werden. Voraussetzung dafür war die Abschaffung der sogenannten Schlusspunkt- und Befehlsnotstandsgesetze durch das argentinische Parlament im letzten Jahr.
Die Direktion mexikanischer Gefängnisse sowie Psychiatrien kann in Zukunft HIV-infizierten Besucherinnen und Besuchern den Zugang untersagen. Die Nationale Menschenrechtskommission kritisierte die neuen Vorschriften des Ministeriums für öffentliche Sicherheit. Der Präsident der Kommission, José Luis Soberanos, merkte an, dass die neuen Besuchsregelungen einen Verstoß gegen die Menschenrechte darstellen und erwägt eine mögliche offizielle Beschwerde gegen das Ministerium. Alle Besucherinnen und Besucher sollen in Zukunft einen AIDS-Test vorlegen. Die neuen Vorschriften sind nach Aussagen eines Ministeriumssprechers ein Teil der schon angewandten Maßnahmen. Demnach müssen Besucherinnen und Besucher ein Gesundheitszeugnis vorlegen, das nicht älter als 6 Monate alt sein darf. Mit dem Gesundheitszeugnis müssen weibliche Besucher neben dem AIDS-Test noch eine Krebsvorsorgeuntersuchung und einen Schwangerschaftstest nachweisen. Besucher, die mit sexuellen Kontakten verbunden sind, sind zudem ab dem 7. Schwangerschaftsmonat verboten. Nach Aussagen der Nationalen Menschenrechtskommission sollen die Vorschriften in fast allen Gefängnissen Mexikos angewendet werden.
Te digo que
adelante, para atrás, adelante, para atrás.
Te digo.
mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Mueve los hombros así.
Mueve los hombros.
Así, 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 así.
Das Stück, was wir gerade gehört haben, heißt Se me van los pies, mir laufen die Füße davon, der afroperuanischen Sängerin Susana Baca. Susana Baca begann Anfang der 70er Jahre mit Unterstützung der legendären Chabuca Grande ihre professionelle Musikkarriere. Der große Durchbruch kam aber erst, als es ihr gelang, den Ex-Talking Head David Byrne mit ihrer vollen Stimme zu verzaubern. Mit seiner Hilfe gelang ihr der Sprung in die internationale Weltmusikszene. Erst ein Lied auf dem Putumayo-Sampler, dann eine eigene CD, dann eine internationale Tournee. Susana Baca singt aber nicht nur, sondern sie stellt auch Nachforschungen über die afroperuanische Kultur an. Sie hat ein Buch über den Beitrag der Schwarzen zur peruanischen Volksmusik herausgegeben und vor 8 Jahren gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann das Instituto Negro Continuo in Lima. Dort wird afroperuanischer Tanz und Musik unterrichtet. Das Institut ist außerdem ein Ort, an dem junge afroperuanische Künstler und Künstlerinnen dabei geholfen werden soll, sich zu entwickeln und ihren eigenen Ausdruck zu finden. Unser nächster Beitrag ist anlässlich des 21. März, dem Internationalen Tag im Kampf gegen Rassismus, und ist ein Beitrag über die Situation von haitianischen Migrantinnen in der Dominikanischen Republik und den Rassismus, dem die dort ausgesetzt sind.
Jete de l'eau, oui, nan la cour, hey, ho. Haleba nan la cour, hey. Rassemble, oui, nan la cour, hey, ho. Haleba nan la cour, hey.
Zwischen 500 bis 700.000 haitianische Einwanderer und deren Nachkommen leben in der Dominikanischen Republik. Beide Nationen sind Nachbarn auf der Karibikinsel Hispaniola. Schon vor der jüngsten politischen Krise war Haiti das Armenhaus Lateinamerikas und schon immer kamen haitianische Frauen und Männer ins Nachbarland, um auf den ausgedehnten Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Die Tagelöhner hausten während der Erntezeit in extra für sie eingerichteten Baracken in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, sogenannten Bateis. Hunderte von Bateis entstanden im Land, fern aller Städte, und aus den Übergangsbehausungen wurden feste Ansiedlungen. In diesen armen Ghettos leben Männer, Frauen und Kinder meist ohne Wasser- und Stromanschluss, ohne Gesundheitsversorgung und Schulbildung. Doch auch in den Städten des Karibikstaates sind es mittlerweile die haitianischen Einwanderer, die den Müll entsorgen, die Häuser putzen, Straßen bauen, Orangensaft pressen und sonstige unterbezahlte Arbeiten leisten. Sie machen nicht nur den Dreck weg, sondern sie werden oft auch wie Dreck behandelt. Die ihnen zustehenden Bürgerrechte bleiben den Haito-Dominikanern meist verwehrt. Silvana Doli von der Bewegung Dominikanisch-Haitianischer Frauen Muda mit Sitz in Santo Domingo erzählt von dem Kampf ihrer Organisation um dominikanische Nationalität für die im Land geborenen Kinder.
Uns, der haitianischen Community in der Dominikanischen Republik, wird die Nationalität verweigert. Das widerspricht eindeutig dem Grundgesetz, in dem es im Artikel 11 heißt, jede Person, die im Land geboren wird, ist Dominikaner. Als Ausnahme werden nur Menschen im Transit und die illegitimen Kinder von Diplomaten genannt. Aber in unserem Fall verfolgt man seit Jahren die Politik, uns die Staatsbürgerschaft zu verweigern.
So kommt es zu der absurden Situation, dass viele Kinder haitianischer Herkunft staatenlos sind, da ihre Eltern die Geburt nicht in Haiti registriert haben und die dominikanischen Behörden sich weigern, eine Geburtsurkunde für sie auszustellen. Der Rassismus gegenüber den Schwarzen, den Haitianern, prägt die dominikanische Gesellschaft und ist so alt wie die Republik selbst. Während die meisten Länder Lateinamerikas sich unter Mühen von ihren europäischen Kolonialherren befreien mussten, befreiten die Dominikaner sich 1844 von der kurzfristigen Besetzung durch ihre bereits unabhängigen haitianischen Nachbarn. Während der über 30-jährigen Diktatur von Rafael Leónidas Trujillo wurde die Grenzregion dann dominikanisiert. Zwischen 20 und 30.000 Haitianer wurden dabei 1937 ermordet. Eine Entschädigung an die Nachkommen wurde bis heute nicht geleistet. Seitdem in Haiti der Bürgerkrieg wieder ausgebrochen ist, hat sich die Stimmung in der Dominikanischen Republik verschärft. Silvana Dolly von MUDA berichtet:
Durch die Krise in Haiti hat sich der Anti-Haitianismus, der Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit, die es hier schon immer gab, deutlich verschärft. Es gibt eine richtige Kampagne gegen Haitianer in der Dominikanischen Republik. Ich lese dir mal einen Flyer vor, der hier überall anonym verteilt wird. Dominikaner, hüte dich vor den Haitianern. Sie können dich jeden Moment entführen oder töten. Außerdem nehmen sie dir deine Sachen weg. Raus mit den haitianischen Invasoren. Dominikaner, pass auf. Es ist auch schon zu verschiedenen Übergriffen gekommen. Ein Mann wurde mit Stöcken zusammengeschlagen. Ein anderer Haitianer wurde tot in Santiago aufgefunden. Die Polizei tut nichts dagegen.
Auch die Medien schrecken nicht vor plumpem Rassismus zurück. Gerne weist man darauf hin, dass die Haitianer aus Afrika kommen, folglich rabenschwarz und einfach anders sind. Selbst aufgeklärte Linksintellektuelle warnen vor der zu erwartenden Flüchtlingsflut. Silvana Dolly bittet um internationale Unterstützung.
Aus Europa und den anderen Ländern brauchen wir Unterstützung. Das können Briefe an ihre Botschaften oder Regierungen sein, in denen sie unsere Lage hier schildern. Wir brauchen ihre Solidarität.
Nicht nur Haitianer sind in der Dominikanischen Republik Rassismus ausgesetzt. Das folgende Lied stammt von der dominikanischen Singer-Songwriterin Xiomara Fortuna. Diese beschäftigt sich seit Jahren mit ihren afrikanischen Wurzeln. Vor 2 Jahren erhielt Xiomara Fortuna den höchsten Kulturpreis des Landes, die Cassandra, als bedeutendste Sängerin des Jahres. Daraufhin brach im Feuilleton des afrokaribischen Landes eine heftige Polemik gegen die Juroren und gegen Xiomara selbst aus. Zum Teil unverhohlen rassistisch kritisierte ein Großteil der Kulturkritiker, dass der Preis einer Frau verliehen worden sei, die sich nur sehr einseitig der afrikanischen Musiktradition gewidmet habe. Die Zeiten ändern sich zum Glück, kommentierte die gegen den Strom schwimmende Musikerin lakonisch ihre Kritiker. Das Stück heißt Letania. Eins der wahrscheinlich afrikanischsten Länder Lateinamerikas ist Brasilien und eine der wahrscheinlich afrikanischsten Regionen Brasiliens ist der Nordosten. Und hier ein Stück von der Gruppe Cordel de Fogo. Und zwar ist das eine ganz junge Band aus dem Nordosten, also aus dem Bundesstaat Pernambuco, aus der Stadt Arco Verde. Und die spielen eine Mischung aus Samba de Coco, einer indianischen Musik, Tore Indígena und vielen anderen Musikstilen. Und das Stück heißt Chamada dos Santos Africanos. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wir rufen die afrikanischen Götter an.
Vergangenen Sonntag, am 21. März, fanden in El Salvador die Präsidentschaftswahlen statt. Der Kandidat der konservativen Arena-Partei, Antonio Saca, gewann diese überraschend deutlich mit knapp 60% der Stimmen. Für seinen unmittelbaren Konkurrenten, Shafik Jorge Andal, von der ehemaligen Guerilla FMLN, dem Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entschieden sich lediglich 34% der Wählerinnen und Wähler des kleinen mittelamerikanischen Landes. Der beispiellose Wahlsieg Antonio Sacas beschert seiner Partei die vierte Legislaturperiode in Folge. Damit kann die politische wie ökonomische Elite, die schon vor und während des Bürgerkrieges von 1980 bis 1992 das Sagen hatte, weiterhin das Geschick des verarmten Landes bestimmen. Im Folgenden ein Telefoninterview mit Dieter Drüssel vom Lateinamerika-Sekretariat Zürich, der sich als Wahlbeobachter in El Salvador aufhält. Aufgrund der schlechten Tonqualität mussten wir das Interview leider übersprechen.
Im Vorfeld der diesjährigen Präsidentschaftswahlen waren die Erwartungen sehr groß, dass die FMLN nach 15 Jahren die ultrakonservative Arena-Präsidentschaft ablösen könnte. Wie kommt es zu diesem jetzt doch sehr deutlichen Ergebnis von knapp 2/3 zu 1/3 der Stimmen?
Das ist die große Frage hier, sind verschiedene Sachen festzuhalten. Also das eine ist, dass sehr viel mehr Leute als sonst zur Wahl gegangen sind und die offensichtlich für Arena gestimmt haben in ihrer Mehrheit.
Das ist eine Überraschung. Das ist die große Frage hier. Es sind verschiedene Sachen festzuhalten. Erstens, dass sehr viel mehr Leute als sonst zur Wahl gegangen sind und die offensichtlich für Arena gestimmt haben in ihrer Mehrheit. Das ist eine Überraschung. Zweitens, dass die sogenannten Mitte- und kleinen Rechtsparteien faktisch ausradiert worden sind. Deren Stimmen haben sich bei Arena summiert. Und ein sehr wichtiger Faktor ist schlicht und einfach die Angstkampagne. Das kann man sich bei uns wirklich fast nicht vorstellen hier. Seit Monaten pausenlos Trommelfeuer, was sich vor allem um die Remessas, also die Überweisung der Migrantinnen in den USA, gedreht hat. Diese Kampagne unterstützt jetzt in den letzten Tagen vor allem mit langen Fernsehinterviews mit US-Funktionären wie Otto Reich, den Kongressabgeordneten und so weiter, die gesagt haben, wenn der FMLN gewinnt, dann wird sich die Migrationspolitik der USA ändern. Alle werden ausgewiesen werden und so weiter. Und das hat offensichtlich heftig eingeschlagen. Dem FMLN ist es gelungen, tatsächlich eine gute Kampagne hinzukriegen. Es hat einfach nicht gereicht. Er hat seine Stimmenzahl fast verdoppelt, real gegenüber den früheren Wahlen. Er hat vor allem in der Straßenkampagne, also Haus zu Haus, sehr viele Wähler gewonnen, Leute überzeugen können vom Reformprogramm. Aber es hat nicht ausgereicht, vor allem gegen das mediale Trommelfeuer.
Kampagne, also die Haus zu Haus, hat er sehr viel Terrain eigentlich gewonnen, Leute überzeugen können, ein bisschen aufklären können, das Reformprogramm, das sie haben. Aber was das hat sich einfach, das hat einfach nicht ausgereicht gegen dieses vor allem mediale Trommelfeuer.
Gibt es denn Gegenden, sagen wir traditionelle FMLN-Hochburgen, in denen die Ergebnisse der Arena übertroffen werden konnten?
Nee, diesmal sind die Resultate eigentlich überall erstaunlich homogen. Also die Arena hat immer so um die 60%.
Nein, diesmal sind die Resultate eigentlich erstaunlich homogen. Der Arena hat immer so um die 60%, der FMLN so um die 37 durchgehend. In San Salvador, in der Hauptstadt, hat der FMLN ungefähr 40%. Das ist ein bisschen höher, aber auch hier hat Arena gewonnen. Auch in klassischen FMLN-Departementen. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das noch nicht analysiert werden konnte. Es gibt hier auch keine seriösen Umfragen, die die Elemente in die Hand geben, um zu wissen, wer hat wie gewählt, warum und so weiter. Es sind sehr viele Vermutungen im Moment noch.
Wie ist denn jetzt, wo die Ergebnisse feststehen, die Stimmung unter der Anhängerschaft der FMLN und der salvadorianischen Linken?
Ja, so entsprechend. Also die Niedergeschlagenheit natürlich, viel Trauer ist vielleicht das richtige Wort, weil die Hoffnungen waren schon sehr groß, dass diesmal gelingen könnte.
Entsprechend, also viel Niedergeschlagenheit, viel Trauer. Trauer ist vielleicht das richtige Wort. Weil die Hoffnungen waren schon sehr groß, dass man diesmal im ersten Wahlgang die Regierung gewinnen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, dass jetzt bestimmt die FMLN-internen Diskussionen wieder losgehen werden. Streitereien über die richtige Linie. Es gibt im FMLN eine relativ starke Fraktion, die auf einen modernisierten FMLN setzt. Also im Prinzip so im Stil PT in Brasilien, mit Allianzen zu Großkapital und so weiter. Und sich ziemlich absetzen will von den sozialen Bewegungen. Das ist auch noch nicht gegessen. Das war auch eine Niederlage zum Beispiel für die ganze Bewegung, die letztes und vorletztes Jahr entstanden ist gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens. Die größte soziale Bewegung hier seit dem Krieg. Die haben natürlich alle auf den FMLN gesetzt, haben sich integriert in die Casa por Casa-Kampagne. Die haben auch eine Niederlage und das wird jetzt beim FMLN sicher zu neuer Unterstützung führen. Und da besteht die Gefahr, dass das, was jetzt real unabhängig von den Wahlen hat, auch formuliert werden können, also größere soziale Sensibilität, bessere Organisierung, die wirklich beachtlich war, überall auch auf dem Land. Das wird sich zeigen, wie das ausgehen wird.
Hat auch formuliert werden können, also größere soziale Sensibilität, bessere Organisierung, die wirklich beachtlich war. Das hat gezeigt, da überall auf dem Land, das wird sich zeigen, wie das ausgehen wird.
Ist denn die Präsidentschaft in El Salvador überhaupt eine so starke Schlüsselposition oder werden die politischen Entscheidungen letztendlich im Parlament getroffen?
Theoretisch wäre das Parlament praktisch, hat schon jetzt die Arena-Regierung einfach mit Dekreten und Vetos operiert gegen Parlamentsbeschlüsse. Und daran wird sich wohl nicht viel ändern in der letzten Zeit, weil in
theoretisch wäre es das Parlament. Praktisch hat schon jetzt die Arena-Regierung einfach mit Dekreten und Vetos operiert gegen Parlamentsbeschlüsse. Und daran wird sich wohl nicht viel ändern in der nächsten Zeit, weil im Parlament hat der FMLN eine relative Mehrheit. Und da ist die Situation noch ziemlich unklar, weil die beiden Parteien Christdemokraten und Zentrumsunion, die jetzt eigentlich ausgelöscht wurden, weil sie nicht die nötige Minimalstimmenzahl erreichten und eine konservative Partei, eine traditionelle militaristische Partei, die jetzt auch weg ist, die haben aber Abgeordnete. Also, wie sich das Parlament bewegen wird, ist ziemlich unklar. Fakt wird sein, Arena wird sehr autoritär regieren. Es gab eigentlich kein Arena-Programm, das ausgesprochen worden wäre. Es gab ein faktisches jetzt für die Wahlen. Und das haben viele Leute größtenteils nicht mitbekommen. Das ist die Art von Freihandelsvertrag mit den USA. Weitere Verschärfungen, also weitere Privatisierung, Abbau der Restsubventionierungen, die es da noch gibt für Wasser und so weiter. Das wird einfach jetzt per Dekret durchgesetzt werden gegen den auffälligen Widerstand einer Parlamentsmehrheit.
Es wird einfach jetzt per Dekret durchgesetzt werden gegen den allfälligen Widerstand einer Parlamentsmehrheit.
Was wäre denn das Gegenprogramm der FMLN im Falle eines Wahlsieges des Ex-Guerilleros Shafik Handal gewesen?
Im Prinzip ist das Reformprogramm, das also vor allem Wiederaufkurbelung der nationalen Wirtschaft, wie ja die
im Prinzip ist das ein Reformprogramm gewesen, ein einigermaßen kohärentes Reformprogramm, das vor allen Dingen auf Wiederankurbelung der nationalen Wirtschaft via die kleinen Unternehmen, die Landwirtschaft gesetzt hat, damit es wieder Arbeitsplätze gibt, auf Wiedereinführung der Landeswährung, auf Steuerinstrumenten in kritischen Wirtschaftssituationen, dann vor allem auch sehr starke Elemente der partizipativen Demokratie. Das heißt eben, dass die Regierung dann nicht einfach selbstherrlich entscheidet, sondern tatsächlich mit den verschiedenen sozialen Sektoren konzipiert. Das hat sich ausgedrückt in der Kampagne. Da gab es tatsächlich gesellschaftliche Varianten mit kleinen, mittleren Unternehmen, mit Landwirtinnen und so weiter. Faktisch hat es einfach nicht gereicht.
Kann man von einer freien Wahl sprechen oder gab es Verstöße gegen das Wahlrecht?
Ja, also am Wahltag selber, das ist relativ minimal. Also das war einerseits, dass da sicher ein paar tausend Leute aus Guatemala und so mit den Personalausweisen, mit riesigen Personalausweisen angereist kamen, also angekarrt wurden, die abgestimmt haben. Aber das ist nicht sehr relevant für das Ergebnis. Ein anderes Phänomen.
Ja, also am Wahltag selber war das relativ minimal. Also das war einerseits, dass da sicher ein paar tausend Leute aus Guatemala mit hiesigen Personalausweisen angereist kamen, also angekarrt wurden, die abgestimmt haben, aber das ist nicht sehr relevant für das Ergebnis. Ein anderes Phänomen war, dass zum Beispiel in den Maquilas und in anderen Betrieben, teilweise auch in den Büros und Ministerien, die Leute ihre Personalausweise, die ja gleichzeitig die Wahlausweise sind, abgeben mussten. Es ist unklar, ob das einfach war, damit die Leute nicht wählen können für den FMLN, oder ob sie auch gezwungen wurden, für ARENA zu stimmen. Das ist wirklich noch relativ unklar. Aber insgesamt würde ich sagen, dass der Wahlbetrug in dem Sinn noch weniger war als am Wahltag selbst. Es lag diesmal auch nicht am Wahlregister, sondern an diesen ganzen Einschüchterungsplänen. Man muss sagen, da gab es wirklich sehr viele Angriffe in den letzten Wochen auf FMLN-Führer, auf Leute, die im Busverkehr mit der FMLN-Fahne rumgefahren sind, also im normalen Verkehr, die sind angegriffen worden, beschädigt worden und so weiter. Viele Leute haben nicht bezahlt. Da waren auch aktive Militärs involviert in ein paar Vorfällen. Das spricht sich natürlich erwartet schnell rum. Die Militärführung hat auch gesagt im Prinzip, der Kommunismus ist nicht hinnehmbar. Das heißt, solche Signale, das nehmen die Leute auch mit wahr. Da hat ein Teil einfach gekuscht.
Ja, und die haben gesagt, der Kommunismus nicht hinnehmbar. Das sind alles fiktiv. Ne? Also solche Signale, das nehmen die Leute aus. Und, da hat dann halt ein Teil einfach gepusht.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.